Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Content Talk. Hier geht's um, habt ihr fest, ja, Content. Jawohl, mein Name ist Fabio Zahnt, Social Content Produzent und ich rede in meinem Podcast mit spannenden Menschen aus den verschiedensten Branchen über Content. Das Prinzip ist einfach, ich packe mein Podcast-Studio zusammen und gehe zu den Gästen vor Ort. Und heute bin ich beim Brian Ruchti in seiner Content-Agentur Newsroom Communication. Der Brian Ruchti ist aus Bern und mittlerweile Chef von 18 Menschen, die tagtäglich mit Content zu tun haben. Der Brian hat aber auch vor 15 Jahren das Radio Gelb-Schwarz gegründet. Giele, wo eigentlich 90 Minuten lang einfach ein IB-Spiel kommentieren. Brian, schön, darf ich hier bei euch in Bern sein.
Schön, dass du da.
Ja, das ist schon immer, in Bern hat man einen geilen Sieg gefunden. Wir sind uns ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Du bist ein Typ, der anpackt, der Ideen hat, aber die dann auch umsetzt. Und eben viel reden über man könnte und so. Und ich habe von außen die Wahrnehmung gehabt, du hast es immer gemacht. Sei das eben jetzt mit Radio Gelb-Schwarz oder mit deiner Agentur, mit der Newsroom Communication. Du hast viele Erfolgsstories vorzuweisen und du hast so ein bisschen das Gespür, ich habe das Gefühl für die heutige Zeit, was es braucht, irgendwie im Bereich Content. Und nebst dem Hauptthema, das wir zusammen haben, Content, möchte ich auch die Werdegang ein bisschen anschauen und wie dass du eigentlich Sachen tust, umsetzen. Stimmt es, wenn ich sage, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht? Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ja, definitiv. Ich habe zwar Geschichte studiert, ich weiß nicht, wir reden noch darüber, über mein Studium, aber dort merkst du auch so ein bisschen, dass Geschichte, dort ist ja das Wort Geschichte drin und Geschichten, und bei Content sind Geschichten relativ relevant. Und entsprechend habe ich doch die Leidenschaft zum Beruf gemacht, sei es eben in dem, dass ich darf IB-Spiel kommunikativ begleiten, aber auch in dem, dass ich darf ganz viele Kundinnen und Kunden auf ihrem kommunikativen Weg begleiten und Content produzieren. Für sie, natürlich mache ich das nicht allein, aber du hast es vorhin gesagt, Firma mit 18 Leuten und gegründet habe ich jeweils auch nicht allein. Also Radio Gelb-Schwarz RGS mit dem Simon Kopfenstein, Newsroom mit dem Simon, mit dem Benny noch zusammen. Also wir sind immer ein Team und das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, erfolgreich kannst du nur im Team sein, so richtig langfristig.
Das hast du denn mal werden als Kind? Weißt du es noch? Oder hast du überhaupt
etwas? Ja, also, was hast du werden? Da hatte ich so die klassischen, mal Schüttler, glaube ich, jeder mal werden. dann merkst du dann irgendwann, ja, das ist vielleicht nicht so realistisch, auch wenn ich nicht mega schlecht war. Pilot war auch so ein Traum gewesen, oder Astronaut. Aber nachher irgendwann, wo es so ein konkreter wird oder im Leben, die klassische Diskussion, so 5., 6. Klasse, die eigentlich in der Schweiz finde ich mega früh ist, wo du musst Gedanken machen. Aber dort habe ich dann so gemerkt, eben, dass ich sehr, sehr gerne kommuniziere. Und dann hat es aber die Berufe, die wir beide jetzt machen, oder die Berufsart noch nicht wirklich gegeben. Also weißt, Content ist ja, wo ich in der 6. Klasse war, da sind wir knapp 2000er Waffen und die Content-Art, wo wir heute viel darüber reden, also digitaler Content, hat nicht existiert. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kommuniziere gerne. Das war manchmal auch ein Problem in der Schule, weil ich manchmal zum falschen Zeitpunkt habe kommuniziert. Aber ich habe gemerkt, ich kommuniziere gerne und ich befasse mich gerne mit Sachen befassen und mich gerne vertieft mit Sachen befassen und auch über die reden. Oder mich mit denen auseinandersetzen und eben kommunizieren.
Aber du hast vorher eben genau Geschichte und Jura studiert. Ja. Wie ist es dann gekommen, dass du dann eben, hast du dann Radio Gelb-Schwarz und dort dann gemerkt, warte schnell, wir könnten ja noch andere Geschichten, eben wirklich Geschichten machen? Oder wie ist es dann gekommen?
Geschichte studiert, eben weil mich eben die Thematik hat interessiert, mich vertieft mit etwas auseinandersetzen. Ich war immer eine Leidenschaft gewesen, ich habe es vorhin gesagt, shooten so oder so. Und dann schon immer halt sehr medial geprägt gsi als Kind. Auch weil ich bilingue bin aufgewachsen, also meine Mutter ist Irin und mein Vater ist Schweizer, habe ich immer so mehrere Welten, wie soll ich sagen, erlebt und auch mehrere Arten von Medien konsumiert. Und gerade, sage ich mal, so früher, als ich bin aufgewachsen bin, war die Welt noch nicht so globalisiert gewesen wie heute. Oder ich konnte nicht einfach ein irisches Fernsehen schauen in der Schweiz, wie ich es heute kann. Oder umgekehrt, wenn ich in Irland war, Schweizer Fernsehen. Oder das sind ja Content-Format noch nicht überall so gleich gewesen.
Sag schnell, wie alt bist du? Ich hab's probiert, Google, ist nicht rausgefunden.
Ich bin ja, Jahrgang 88.
88?
Jetzt muss ich nicht überrechnen, ich bin 34.
Okay, cool.
34. Und dadurch habe ich mich eigentlich sehr früh mit verschiedenen Arten etwas zu erzählen oder mit etwas umzugehen dürfen, dürfen beschäftigen und das hat mich fasziniert.
Auf deinem Weg hast du aber sicher auch das eine oder andere Mal irgendwie Stein im Weg gehabt, wo du hast gemerkt, wenn du so zurückschaust in den letzten 10, 15 Jahren, gibt es etwas, wo du sagst, da haben wir am meisten habe ich irgendwie etwas gehatert oder der grösste Stolperstein gewesen, oder hat es immer kleine Steine gegeben, das Leben, oder wie machst du dich zurückerinnern?
Ich würde eher sagen, und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber mir ist es immer gut gegangen, wenn es Steine hat im Weg, weil das ist für mich eine Herausforderung. Und
ja, come on!
Das ist wirklich wahr! Also bis zu einem gewissen Grad ist es wirklich wahr, wenn es einfach ist gelaufen.
Ja, ist doch schön, wenn es läuft.
Immer dann, wenn es einfach ist gelaufen, habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, oder im Nachhinein würde ich sagen, dann machst du am meisten Fehler. Und dann bleibst du nicht dran, dann wirst du nachlässig, dann hast du das Gefühl, es läuft von selber. Und das ist nie so, nie im Leben. Es läuft nie von selber, du musst immer dranbleiben. Und das ist auch das, was mich glücklich macht. Oder wenn ich gehe mega gerne in die Ferien, aber ich merke so, nach einer Woche, dass ich etwas machen muss. Oder ich habe so viel Energie. Ich muss die Energie irgendwie verarbeiten. Dann versuche ich dann in der Ferien Sport zu machen. Oder eben schon wieder an irgendetwas umzudenken. Und darum, ich habe die Steine gerne. Und ich habe gerne eine Challenge. Ich meine, wenn es einfach ist, dann läuft irgendetwas nicht gut, finde ich. Und dann bleibst du stehen. Und dann schaust du nicht weiter. Dann ruhst du dich auf dem, was du hast. Und dann überholen dich die anderen. Und darum habe ich das mega gerne. Und wenn du mich jetzt fragst, grosse Steine in meinem Leben, habe ich nichts, was mich richtig hat gestresst oder richtig hat vom Weg abgebracht. Gar nicht. Was sicher eine Challenge war, du hast es vorhin gesagt, aber eine, die ich fast am meisten daraus gelernt habe in meinem ganzen Leben, ist, wir haben gegründet früh. Also ich komme eigentlich sozusagen, ich habe auch gearbeitet an anderen Orten. Ich war mal beim SRF und habe sehr gerne dort als Journalist gearbeitet. Ich habe auch andere Jobs gemacht, aber eigentlich so mein Berufsleben, mein strategisches Berufsleben, bin ich immer verantwortlich gewesen, eben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, für mein eigenes Ding. Mhm. Oder? Und das ist am Anfang, wenn du anfängst mit Radio Gelb-Schwarz, ist das mega cool, du bist das Zweite und du bist echt verantwortlich für das Medium, wo es vorher nicht gegeben hat, wo du aus dem Boden hast gestampft, wo nachher plötzlich doch ziemlich in Resonanz bekommst. Und das Fakt, aber du bist immer noch zu zweit, oder? Und dann gründest du eine Agentur, eine Firma, und dann plötzlich bist du 5, dann plötzlich bist du 10, dann plötzlich bist du 12. Und dann irgendwann merkst du, hey, das ist dann nochmal etwas anderes, einfach etwas machen, was du gerne machst, Content produzieren selber, wo du dann echt distribuierst und schaust, dass die Leute das cool finden. Und eine Firma führen, das ist Step 2. Und das ist sicher, das ist nicht etwas, wo man einfach kann. Man kann noch so empathisch sein, man kann noch so gut mit Leuten umgehen, man kann Leute noch so gerne haben. Leute, wie soll ich sagen, ihre Firma führen und mit denen zusammen etwas erreichen, das braucht Erfahrung, das braucht Zeit. Und das ist das, wenn ich auf mein Leben, und ich bin 34 und die Frage ist noch so spannend, weil sie recht rückblickend ist. Wenn ich aber jetzt zurückschaue, ist das, was mich am meisten prägt und wo ich am meisten stolz darauf bin, dass ich wie der Schritt gemacht hat, für mich selber mit zu entscheiden und zu entschließen, mal, das ist mein Weg. Ich will nicht nur selber etwas machen, sondern ich will mit einer Gruppe von Leuten, die ich gerne habe, etwas machen, aber auch herstehen, Verantwortung übernehmen für das. Und das ist, wie soll ich sagen, das ist mittlerweile meine absolute Leidenschaft. Also, hier die Agentur führen, zusammen mit all den Leuten, die hier sind, das macht mich glücklich und Leute entwickeln, Formate entwickeln und sehen, was da kann entstehen kann. Das ist meine Leidenschaft, wirklich.
Eben, Leidenschaft. Wenn du jetzt sagst, wenn man jetzt sagt, ich merke es jetzt irgendwie so, es ist so viel, es geht so schnell im Moment und irgendwie eben, dann kommt irgendwie die künstliche Intelligenz und dann sagen sie, hey, in 2-3 Jahren ist 40% von den Berufen weg und so.
Genau.
Einer, der jetzt sagt, hat noch das Leben vor sich, ist ein junger oder ein junger Mensch, steigt ins Berufsleben ein, wie kann oder würdest du dem raten, die Leidenschaft zum Beruf machen? Gibt es einen Tipp, den du mit auf den Weg hast, hey, versuch das zu machen?
Ein Tipp. Also, ich habe das Gefühl, du musst auf dich selber hören, du musst wissen, wer du bist. Und ich finde, es ist auch sehr ein Privileg, oder? Dass viel reden von du kannst Leidenschaft zu deinem Lebensinhalt machen. Das ist ein absolutes Privileg. Und ich bin mir dem jeden Tag bewusst, aber ich habe hart dafür gearbeitet. Ohne harte Arbeit kommt sicher nichts. Also, ich glaube, das ist immer noch der grösste. Man kann auch so die richtigen Voraussetzungen haben. Und auch dort ziehe ich wiederum parallel zum Schütten. Die wenigsten Schüttler erleben nur vom Talent. Oder, und die meisten Schüttlerinnen oder Schüttler arbeiten auch sehr, sehr hart. Und ohne harte Arbeit kommt eigentlich nichts. Und entsprechend würde ich sagen, wenn man wirklich etwas will, Und wenn man wirklich eine Leidenschaft hat, dann muss man sicher auch Glück haben, dass es dort schon einen Markt gibt dafür. Und wenn man so fest daran glaubt, dass seine Leidenschaft dass ein Marktpotenzial hat, dann muss man halt dort arbeiten und aus dem einen Markt kreieren. Und dann ist es möglich. Aber schlussendlich, man muss es wirklich wollen. Es gibt keine Shortcuts, oder? Man muss dran sein und das durchziehen und irgendwann mal die Kraft hernehmen, die es braucht für das. Wenn es wirklich eine Leidenschaft ist, dann kommt sie von dort. Und dann geht es eigentlich von selber, aber es braucht Biss.
Werbung. Hallo, ich bin die persönliche, digitale Assistentin von Fabio Zahnt. Ich mache jetzt die Werbung. Halt dich fest. Es geht los. Bist du auf der Suche nach einzigartigem Content oder willst du deinen eigenen Podcast für dein Unternehmen? Dann empfehlen wir dir fabiozahnt.ch. Denn Fabio ist kreativ, unkonventionell und pragmatisch. Mit dem Gutscheincode Kaffee23 erhältst du beim nächsten persönlichen Treffen mit Fabio einen Espresso geschenkt. Besuche heute noch fabiozahnt.ch. Du wirst es nicht bereuen. Macht's gut, meine Lieben, und bis bald. Hasta la vista. Werbung Ende.
Du hast Schüttler angesprochen. Radio Gelb-Schwarz, für die, die es nicht kennen sollten, vielleicht solche, die nicht in Bern wohnen.
die kennen es auch. Wir haben viele internationale Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, aber jetzt Basel oder Zürich. Aber ja gut, vielleicht kommt es. Es soll es ja geben. Yeah, yeah. Mittlerweile in Bern schon ein bisschen Kultstatus. Darf ich fragen, wie viel hören das Radio Gelb-Schwarz, das eigentlich nur eben Radio ist ja nicht... Es läuft nur, wenn ein Eben-Match ist.
Es läuft nur, wenn ein Eben-Match ist. Und ich bin das natürlich noch nachschauen, weil ich es auswendig nicht kann, sagen. Aber ich bin vorhin schauen, letztes Jahr, also Jahr 2022, 560'000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Es waren, glaube ich, etwa 40 Spiele gewesen. Ich kann es selber rechnen. Also so zwischen, im Schnitt so zwischen 12'000 und 15'000 Zuhörerinnen pro Spiel, mit Peaks über 30'000 und Spiel, die ein bisschen weniger ziehen, zwischen 5 und 10'000.
So. Wer hört das, wo ich bin entweder im Stadion, ganz, ganz häufig, und sonst schaue ich es im Fernsehen, und wenn das nicht ist, sondern im Auto fahren, dann höre ich es. Oder wenn du irgendwo keinen Empfang hast und nachher hast du irgendwie im Ausland.
Das ist ja das Spannende, das ist mega individuell, wenn das die Leute hören. Es gibt Leute, die uns sogar im Stadion hören, am Heimspiel. Wir sind ja dort genau. Über UKW. Unter anderem auch für sehbehinderte Menschen, die uns hören können, dass sie mitbekommen, was läuft. Aber es gibt auch Sehende, die uns dort hören. Es gibt Leute, die hören uns als Kommentar zum Fernsehbild. Dann gibt es Leute, die hören uns unterwegs. Unterwegs ist es sicher so, dass wir natürlich, wie soll ich sagen, den grössten USP haben. Also entweder im Auto oder du bist am Spazieren oder du bist am Säckeln. Dort werden wir wie als Art Live-Podcast natürlich auch gelöst. Ferien, extreme Boosts, also Herbstferien, lasst, glaub, die ganze Kanton, wo irgendwann auf also in Sardinien haben wir auch aber mehr Zuhörerinnen und Zuhörer als das italienische Radio am Spieltag. Ja. Das ist crazy zum Beispiel. Also dort hast du natürlich massive Peaks. Und auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die sind eine ganz grosse Gruppe, die einfach, ja, mit RGS, glaub, auch so ein bisschen das Bandgefühl, so ein ihre Stube oder ihre Ohren reinholen. Also es ist sehr, sehr divers. Genau gleich, glaube ich, wie du. Ich könnte jetzt dich fragen, wann hörst du den Podcast? Der Unterschied vielleicht zu einem Podcast ist, wir sind halt live und bunden an eine gewisse Zeit. Und genau. Das schätzen aber auch die Leute an uns. Aber die Leute machen alles Mögliche. Waschen, kochen, spazieren, quer, Skifahren sogar. Also weißt du, alles.
Krass.
Tutti quanti.
Und das ist ja halt ein Format, eins von vielen Content-Formaten. Es gibt Social Media Posts, es gibt Newsletter, es gibt Blogartikel, Videos und eben auch längere, bei euch Live-Podcasts, sage ich dem jetzt, bei mir der normale Videopodcast. Wie hast du das Gefühl, wieso das längere Format wieder Aufschwung haben? Ist es ein Gefühl, das ich habe, wegen dem Podcast, der überall Trend ist, oder ist es halt schon immer so gewesen und es hat sich eine Verschiebung gegeben?
Also, als wir RGS gegründet vor eben 14, 15 Jahren, haben wir, wie soll ich sagen, wir haben schon einen Plan gehabt, wir haben eine Strategie gehabt, aber wir haben nicht wissenschaftlich gearbeitet und gefunden, hey, das, was die Menschheit jetzt braucht, oder in den nächsten 15 Jahren brauchen, werden Podcasts sein oder längere Formate. Sondern wir haben einfach gefunden, hey, das ist ein Bedürfnis, das ich selber als IB-Fan cool fände.
Also du hast es einfach gemacht, wo der eh schon geschnurrt hat, während der Mannschaft
genau. Nehmen wir es noch auf. Nein, absolut. Und dann war es so eine Phase, wo plötzlich so Pay-TV relativ dominant ist worden und du hast nicht mehr Matchen schauen, haben wir gefunden, hey, das ist doch das Bedürfnis, das wollen doch die Leute. Das wollen sich die Leute hören. Und dann, was es nicht gegeben in der Schweiz, ist sicher so eine Art Fanradio, wie wir es haben gemacht. Oder wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind parteiisch, aber fair. Wir geben ja auch so ein kleines, wie soll ich sagen, eine Lebens-Fanphilosophie mit auf den Weg, wo extrem gut ist angekommen. Weißt du, die Leute, die haben gemerkt, und ich glaube auch die Art und Weise, wie man Shooter kann verfolgen und wie auch unser Verein sich gibt, oder dass wir das so eine breitere Medienöffentlichkeit haben gebracht. Fußball ist vorher sehr, wirklich sehr fokussiert nur auf das Sportliche. Das war in der Schweiz viel so gewesen. Aber Fußball ist Kultur. Es ist eine Fußballkultur. Und was wir eben machen, ist einfach das so überbringen. Den Leuten zeigen, hey, IB bedeutet so vielen Leuten etwas, das wisst ihr gar nicht. Aber das ist Kultur, das prägt Familien, das prägt Freundschaften. Und über das zu reden auf eine Art und Weise, wie es vorher vielleicht niemand hat gemacht, das haben wir wie intuitiv, glaube ich, gespürt, der Simon und ich, dass es das braucht. Und haben das dann auch gemacht. Und dadurch, was macht der Content aus? Was macht RGS aus? Schlussendlich ist es authentisch. Wir sind echt. Wir reden über etwas, was die Leute interessiert. Und das sind zwei extrem wichtige Faktoren, wenn du erfolgreich Content produzieren willst. Also es muss eine Relevanz haben. Und es muss vor allem eine Relevanz haben für eine relativ klare Zielgruppe. Und dort war natürlich RGS perfekt gewesen. Aber wir haben nie so gedacht. Wir sind Fans gewesen. Sie sind ja immer noch. Also IB ist mein Club. Und wir haben einfach gefunden, wir machen jetzt etwas für die Community, für die Fans, wo sonst halt einfach, keine Ahnung, zwei Einschaltungen pro Spiel auf DRS3, hat es noch dann geheissen, auf DRS3 haben bekommen. Und es ist doch einfach, du willst doch dran sein an deinem Club, du willst doch erleben, was der macht. Und das hat es wie nicht gegeben. Und dort sind wir echt voll in die, man würde heute sagen, in die Nische reichen.
Genau, und unsere, oder meine Zielgruppe eben, wo ich Relevanz möchte haben, sind, ich sage jetzt mal, eben Marketing-Leute in der Schweiz. Und für die wäre jetzt auch die Frage, weil jetzt eben, gibt es ja viele verschiedene Formate. Welches Format, wenn ich jetzt sagen wir, jetzt hört der Marketingleiterin, Marketingleiter von einem KMU zu und sagt, hey, Content, ich muss Content machen. Mhm. Welches Format ist das Richtige?
Ich weiss. Eine Riesenfrage. Da kommt es so darauf an, was für ein KMU ist, wie gross es ist, was genau. Das Produkt ist. Dort würde ich der Marketingleiterin oder Marketingleiter sagen, hey,
look. Du darfst direkt ansprechen, vielleicht hörst du es.
Genau, also wer auch immer das ist. du musst deine Firma gut kennen, du musst dein Produkt gut kennen und du musst vor allem wissen, hoffentlich ist deine Firma erfolgreich. Warum ist sie erfolgreich? Oder? Was ist die USP? Sagen wir, du produzierst Rasenmäher als Beispiel. Dann musst du dir überlegen, okay, wir produzieren Rasenmäher, wir sind hier in der Schweiz. Der drittgrößte, es ist fiktiv, der drittgrößte Rasenmäher-Produzent. Also, warum sind wir der drittgrößte? Warum sind wir dort relativ gut vertreten? Was macht uns aus? Warum kaufen uns die Leute unsere Rasenmäher? Dann findest du das raus und dann weißt du, okay, was ist der USP von unserer Marke oder was macht uns sympathisch? Und dann musst du schauen, ist das eigentlich, entspricht das der Firmenstrategie? Wenn ja, super, dann macht ihr etwas richtig. Und dann fährst du einfach Content produzieren, der auf das einzahlt, oder? Auf die Brand. Und genau auf das, was Kundinnen und Kunden an dir cool finden. Und dann musst du auch noch schauen, wo sind deine potenziellen Kunden. Und dann musst du auch schauen, dass die Distribution funktioniert und dass dann auch mit dieser Message, die du überbringen willst, auch ankommst. Und nachher hast du so einfach eine Bindung aufbauen, via Content mit deinen Kundinnen und Kunden, wo sie auf eine Art eine gewisse Intimität können aufbauen können zu dieser Marke. Und das bindet und das sorgt auch dafür, dass sie deine Produkte werden kaufen. Ich glaube, in etwa so kann man es zusammenfassen, oder? Wenn alles stimmt. Und wenn du merkst, dass die Leute deine Produkte aus einem anderen Grund kaufen, als das eigentlich deiner Firmenstrategie entspricht, musst du eh ein bisschen gröber über die Bücher. Als dass du nur kannst den Content anpassen. Das ist ja eine firmenstrategische Relevanz, die vielleicht mit der gesamten GL musst anschauen, oder?
Konkrete Beispiele, jetzt gut. Wirklich konkrete Beispiele, Rasenmäher, KMU. Was könnte man für Content machen? Und aber wo kommt, und wie?
Kommt mega darauf an, was du für eine Rasenmäher-Firma bist.
Und normal Rasenmäher für Hinger.
Ja, irgendeine.
Irgendeine.
Aber es gibt so viele Rasenmäher-Firmen. Oder? Es gibt die gehen vielleicht über einen Preis, vielleicht ein Landi-Rasenmäher. Dort erzählst du Geschichte. Wir sind genauso gut wie der John Deere-Rasenmäher, aber wir sind günstiger. Das ist eine Geschichte, die du erzählst. Und nachher musst du schauen, wer braucht den Rasenmäher. Und dann gehst du relativ klar, findest du auch heraus, dass sie in der Regel Hausbesitzer innen, vielleicht eher ein Aglo, wo du einen Rasen überhaupt hast, und dann machst du das Targeting und machst Content für dich, und erzählst denen, warum sollen sie die Rasenmäher kaufen. Und jetzt gerade, wenn du vielleicht über einen Preis gehst, hast du in der Regel vielleicht auch nicht unbedingt das massive Riesenbudget für eine hure coole Content-Kampagne zu machen, wo du willst sagen, hey, mit meinem Rasenmäher ist schon ein Lebensgefühl, bla bla. Sondern da gehst du wirklich vielleicht einfach auf relativ einfache Banner- oder Display-Werbung, die aber die Leute erreicht. Oder? Manchmal ist es im Fall auch relativ einfach. Man muss nicht immer die Welt total erfinden. Es muss nicht, die Redpolisierung vom Content ist nicht für jedes KMU oder...
Was meinst du damit?
Was ja Red Bull hat gemacht ist, hat das Produkt und hat nachher eigentlich eine Content-Maschinerie aufgebaut rundherum, sodass eigentlich das Produkt, das ich persönlich relativ grusig finde, einen Wertenüberbau hat bekommen, wo ganz viele Leute einfach finden, hey, das ist mega cool. Und die Leute identifizieren sich mit Red Bull, aber sie das Getränk nicht gut finden. Das ist eine Strategie, die du machen kannst. Das entspricht voll ihrem Weg. Aber das passt überhaupt nicht zu jeder Firma. Oder es gibt eben wirklich Firmen, die ein Produkt haben, das sehr ein klares Bedürfnis befriedigt. Und dort musst du nicht wollen das Medienhaus aufbauen, sondern dort musst du sehr konzis und sehr klar deine Zielgruppe erreichen.
Beim Content Talk, da muss man natürlich fragen, immer die simple Frage, die ich immer stelle, was ist guter Content für dich?
Guter Content für mich ist authentisch. Er löst etwas aus in den Leuten und er ist auch zielgerichtet. Also er erreicht die Leute, die ich will, und er löst in diesen Leuten aus, im Idealfall das, was ich will, ihnen auslösen. Aber unterm Strich bin ich auch glücklich, wenn er irgendetwas auslöst in den Menschen, wenn sie den Content, den wir produzieren, sehen. Er muss dazu führen, dass in diesem Mensch etwas passiert, ob das direkt, keine Ahnung, zu einer Reaktion führt, die im Kauf gipfelt, oder im klassischen Marketingziel, oder ob er einfach dazu führt, dass die emotionale Bindung zu einer Marke, zu einem Produkt steigt. Aber das Ziel muss wirklich sein, dass wenn du Content konsumierst, der gut ist, dass der in dir etwas bewegt, in dir etwas auslöst und irgendwie zu einer Reaktion führt.
Aus RGS, aus dem Radio Gelb-Schwarz, hat dann eben die Newsroom Communication mit einem Umweg noch ist das entstanden. Und jetzt eben seit, jetzt muss ich nachher schauen, auf welchem Blatt habe ich es. Es geht seit.
Also,
seit 2013
ist es gegründet. Genau, 2013 Open Mind Media zuerst der Name, dann umfiel mir zu Newsroom 2015. Genau.
Habe ich hier alles aufgeschrieben, aber natürlich nicht vor Ort gehabt, wo ich die Frage stellen wollte. Hey. Nein, eben, jetzt sind wir, jetzt hast du die Content-Agentur. Wenn du Weihnachtsessen mit der Tante geredet hast, was hast du ihr erzählt, was machst du?
Ja, eben, wie gesagt, bei halb ihr ja viele Tanten. Nein, und die verstehen mittlerweile relativ gut, was wir machen. Oder ich sage, wir sind eine Digitalagentur mit sehr hoher technischer Affinität. Das ist so etwas, was uns vielleicht unterscheidet von einer klassischen Kreativagentur. Wir machen nicht nur Produktion von Content, sondern sind in der Distribution auch technisch sehr stark. Also machen auch Inhouse-TVs, Venues bespielen, wo wir wirklich auch eine technische Komponente haben, wo wir verstehen, wie ein grosses Playout-System funktioniert und welchen Content du zum Beispiel der brauchst. Und insofern sind wir so in dem Storytelling-Prozess, können wir relativ weit gehen. Oder? Wir können im Kreativen sind wir dabei, wir machen gerne Workshops mit Kunden, wir beraten euch gerne. Aber nachher geht es darum, den Content selber zu produzieren, haben wir Spezialistinnen und Spezialisten im Haus und dann haben wir auch Spezialistinnen und Spezialisten, die auf relativ grossen Systemen den Content distribuieren können.
Was sind denn die häufigsten Herausforderungen, die Kunden zu euch kommen? Und was sind dort so die grössten und häufigsten, die immer ein bisschen die gleichen Herausforderungen kommen? Kann man das so ein bisschen clustern?
Ja, man kann es ein bisschen clustern in dem Sinn, dass es sehr viele gibt, die auf uns zukommen, die sagen, sie wollen einen Newsroom einführen bei sich in der Firma. Das hat sich in den letzten Jahren doch relativ stark verbreitet. Und zwar bei, sage ich mal, grösseren KMUs bis sehr grossen Unternehmungen, dass die eigentlich zu Medienhäusern werden, sage ich mal, auf der Seite externe Kommunikation, aber vor allem auch, je grösser, desto mehr interne Kommunikation. Oder? Wenn du 5'000 Mitarbeitende hast, dann ist die interne Kommunikation extrem relevant. Das ist nicht wie bei uns mit 18, wo ich jederzeit mit jedem kann reden kann. Genau. Aber umso wichtiger ist, dass die 5'000 eigentlich schnallen, was man macht, und auch am gleichen Strang ziehen. Und dort ist interne Kommunikation sehr wichtig, wo man über eine Newsroom-Struktur aufbauen kann. Das ist so ein Cluster, den wir haben. Dann haben wir eben eher das technische Affine, wo die Leute auch wissen, was wir bei IBM machen. Oder wir machen nicht nur das Radio, sondern ein Inhouse-TV, Entertainment-System, wo sie zu uns kommen und sagen, hey, ich baue ein neues Stadion oder ich habe sonst ein Venue. Wie würdet ihr das konzipieren, dass der Content gut rüberkommt? Mobiliar-Arena haben wir zum Beispiel gemacht. Wir haben jetzt auch relativ viele Anfragen von Hotels, die halt zu Kongressorten werden, wo es darum geht, hey, wie wollen wir audiovisuelle Content produzieren. Das ist so ein Thema. Und das, würde ich sagen, sind so die beiden grossen Sachen. Oder Beratung von mittelgrossen bis grösseren Firma, inklusive Umsetzung, weil sie es selber nicht können. Also wir tun auch so Spitzen abdecken, sei es qualitative oder auch quantitative, wo einfach die eigene Content-Fabrik von einer Firma nicht nachmachen kann oder nicht nachher will. Und das andere ist eben so relativ technische Herausforderungen, die so oder so eigentlich relativ nischig sind, aber die uns natürlich sehr viel Spass machen, weil wir doch auch gerne das Kribbeln haben von einem Grossanlass, sei es Sport oder sonst irgendein Kulturevent zum Beispiel. Und dann hast du natürlich auch noch, und das vielleicht so das dritte Standbein noch, einfach, dass jemand auf uns zukommt und sehr etwas Konkretes will, Unterstützung im Bereich Text zum Beispiel, Unterstützung im Bereich Video, ein Podcast will, oder ein Imagefilm will, also einen sehr konkreten Plan schon hat für ein, sage ich mal, Content-Format, dann machen wir das so. Aber am liebsten ist natürlich Beratung über einen Gesamt-Content-Prozess, wo wir dann zusammen mit dem Kunden können entscheiden können, was ist unsere Content-Strategie für euch und warum produzieren wir was, wann und welches Format ist ideal für was.
Und warum sollte aus deiner Sicht jedes Unternehmen echt Content machen? Oder stimmt die Aussage für dich nicht? Für mich stimmt die, dass ich sage, egal wie klein oder wie gross, dass alle eben Content-Geschichten erzählen sollen und zu den richtigen Leuten. Wie siehst du das?
Ich sehe das auch so. Ich sehe aber auch, dass je kleiner und, wie soll ich sagen, je Content entfernter die Branche ist, desto schwieriger wird es auch, dort, wie soll ich sagen, durchzudringen mit der Idee, dass man sagt, alle müssen Content machen. Wenn wir sagen, alle müssen Content machen, heisst ja das nicht, dass Spezialistinnen oder Spezialisten wie du und ich ihren Content müssen machen. Ganz und gar nicht. Also wenn du zum Beispiel wir haben hier im Haus ein tolles Putzinstitut, das die Aufgabe vom Hauswart übernimmt, die ARAG zum Beispiel. Wir machen für die nicht Content, aber sie machen coolen Content, was sie selber generieren. Sie haben einen Marketingverantwortlichen, die macht das von selber mit dem Handy, sagt ab und zu den Leuten, hey, mach doch ein Foto, ein Selfie von euch. Die gibt keine Rappen aus extern für Content, aber der funktioniert, weil er mega nahbar, authentisch ist. Du siehst die Leute, die auf den Job sind. Es kommt einfach gut über. Und genau dort funktioniert das dann auch. Du musst nicht... Also das ist jetzt genau das, was ich gemeint habe, mit der Red Bullisierung von Content, wo dann die Leute das Gefühl haben, jedes KMU muss dann mit einem, keine Ahnung, Extremsportler aus dem eigenen Fenster rauskumpen und dann ein Video darüber machen. Überhaupt nicht. Aber was du machen musst, ist zu deinen Stakeholders, also zu deinen Kunden reden auf eine Art, dass sie finden, hey, mega cool, hast du gesehen, sie haben etwas Gutes gemacht. Und niemand wird dir sagen, sag ich mal, wenn du eine gewisse Grundqualität hast und die kann wirklich tief sein, weißt du, es kann wirklich Handy-Video sein. Klar, ja. Niemand wird dir dann sagen, hey, dort hat es voll geruscht, wo der Fritz hat erzählt, wie er jetzt da unterwegs ist mit seinem Lastwagen. Niemand. Die werden alle Freude haben, wo sie sehen, hey, der Fritz ist unterwegs und bringt irgendjemandem etwas und hey, mega cool. Und der ist ja glücklich bei seinem Job. Und das fährt dann ab auf eine Brand, das fährt dann ab auf dein Produkt und das ist Content, der funktioniert.
Was gibt es sonst im Content-Marketing für Fehler, wo du sagst, das sind so ein bisschen die Fehler, die wir jetzt als Agentur immer wieder bei unseren Kundinnen und Kunden sehen?
Du, wir sehen hoffentlich wenig Fehler, weil wir beraten sie ja.
Ja, sie kommen ja und dann kommt weißt, die Newsroom-Communication. Genau. Halleluja.
Nein, aber da gibt es ganz verschiedene. Also, weißt, da kannst du ja über alles Mögliche reden. Und das ist ja auch der Grund, wo wir auch merken, dass die extreme Dynamik eben auch schwierig ist für Kundinnen und Kunden. Jetzt ist noch TikTok da, oh, was müssen wir jetzt machen? Okay. Oder plötzlich sind Reels auf Instagram, werden sie gepusht. Vorgestern hat noch nie jemand von Reels sag ich mal, in diesen Marketingabteilungen zum Teil noch nie jemand von Reels gehört und plötzlich muss jeder Content 9 zu 16 sein. Vorher mein ganzes Leben lang 16 zu 9 gemacht. Oder? Mhm. Das sind so die Herausforderungen, wo man aber auch muss sagen, dort können die Personen, die in den Marketingabteilungen arbeiten, gar nicht gross etwas dafür. Weil das ist so dermassen dynamisch, wenn du dich abhängig machst. Und das musst du zu einem gewissen Grad von sozialen Netzwerken, wo dort die Leute sind. Aber du selber nicht entscheidest, was wie funktioniert, sondern ihr Algorithmus. Und das ist vielleicht das, wo man aber auch nicht als klassischen Fehler kann bezeichnen kann, sondern dort, wo du einfach musst dranbleiben und wo wir auch müssen dranbleiben müssen, immer einen Schritt vorauszudenken, versuchen, so nah wie möglich dran zu sein, nicht nur an Trends oder gesagt werden, dass sie Trends, sondern auch an Möglichkeiten, wo wir merken selber, das funktioniert vielleicht sehr gut, das macht Spass. Und ich meine, warum, wenn wir auf die Formate-Diskussion gehen, warum funktioniert jetzt 9 zu 16 auf allen Plattformen so gut? Weil alle merken, oder alle sozialen Netzwerke merken, dass der Grossteil von ihrem Traffic über Mobile-Devices kommt. Und 9 zu 16 auf unseren Mobiles von heute ist das Format. Aber jetzt reden wir über die 10 Jahre und alle reden von dem Buzzword Metaverse, wo wir nicht wissen, wie es wird, beziehungsweise vielleicht können wir dann noch dort eine Klammer auftun. Weil es aus meiner Sicht schon lange Metaverse-artige Umgebungen gibt. Also weißt, Metaverse heisst ja eigentlich nichts anderes als eine digitale Welt, Open World, wo du dich kannst drinnen bewegen eigentlich, wo alle Leute sich virtuell können treffen können. Und wenn du aus dem Gamer-Ecke kommst, World of Warcraft hat es vor 10 Jahren gegeben.
Kennst du den Habbo Hotel? Ich bin noch die Generation. Habbo Hotel. Sagst du das? Nein, du kennst Habbo Hotel.
Ist das Gleiche? Oder
ist es ist ja irgendwie so etwas, wo du dich anmeldest, dann bist du das Döckeli und musst dich gehst nicht digital treffen. Ein bisschen MSN Messenger für Vorgeschrittene.
Ja, in der Zeit ist das gewesen. Weißt du, so verändert MSN Messenger gibt es ja auch schon nicht mehr. Party Guide, so verändert sich die Welt dauernd. Und dann, wenn wir jetzt hier sagen, 9 zu 16 ist jetzt das Mass aller Dinge, ist gut möglich, dass wir in 5 Jahren hauptsächlich immersiven Content machen, was ich nicht denke. Mhm. Weil ich glaube, es wird länger gehen. Aber wir merken und man stellt fest, die Verkaufszahlen von immersiven Devices, wo alle das Gefühl haben, das bedeutet Metaverse, was es überhaupt nicht tut. Aber es bedeutet, du kannst ein Device anlegen, wo du in die immersive Content-Welt kannst gehen. Ob das jetzt neu ist, wo andere Avatare auch sind, wo du nachher den Metaverse-Charakter hast, wo du dich kannst frei bewegen kannst, oder ob das einfach ein Game ist, oder ob das einfach ein Konzert ist, wo du immersiv konsumierst, das habe ich dahingestellt. Aber es ist gut möglich, dass wenn die Devices zu immer wie mehr Attraktion gewinnen, dass wir in 15 Jahren sehr viel solche Content werden produzieren. Und man sieht, die Verkaufszahlen von so VR-Brillen, die verdoppeln sich im Moment. Und du weißt ja, wenn langsam etwas anfängt und dann irgendwann ist das Wachstum exponentiell. Und ich jetzt merke, dass Kinder von Mitarbeitenden von uns sich zu Weihnachten solche Brillen wünschen, dann weiss ich, in ein paar Jahren ist das wie eine PlayStation 1 1996 oder eine PlayStation 2 2002. Da passiert etwas. Ob das dann dazu führt, dass die Milliarden, die Metaverse investiert, ins Ziel, wie soll ich sagen, ein einzigartiges, alleinstehendes Metaverse zu schaffen, wo alles dann stattfindet. Ob das realistisch ist oder ob das passiert, ist ja nicht einmal so relevant. Relevant ist mehr Devices, die in der Lage sind, Content abzuspielen, die immersiv ist oder immersive Content-Erlebnisse zu ermöglichen. Die Devices, die werden verkauft, die werden erschwinglich und das wird zu einem Markt führen, der jetzt in der Schweiz zum Beispiel noch fast niemand bespielt.
Wir sind ja, mir denkt, dass wir sind, die Schweiz ist immer ein bisschen hinten drin. Irgendwie zuerst mal zu Amerika und dann in Deutschland und irgendwann kommt es dann in die Schweiz. So bei den Trends eben ist es halt so, wenn ich jetzt so raushöre, und ich bei mir selber im Arbeitsalltag merke, du musst einfach dran sein, du musst selber Content konsumieren, um zu schauen, was ist aktuell in, was läuft, wo sind die neuen Trends. Und eben vor 5 Jahren ist es noch 16 zu 9, jetzt ist es 9 zu 16 Hochformat, wo du irgendwie eben musst dran sein. Das ist wirklich das selber Konsumieren, habe ich auch bei mir gemerkt. Studie von der Universität St. Gallen 2022. 90% der KMUs in der Schweiz sind sogenannte Mikro- oder Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern. Eben häufig das Marketingbudget dort sehr klein.
Wenn überhaupt.
Die können natürlich nicht eben Metaverse verdienen. Ja. Aber was würdest du denen eben sagen? Nehmt das Handy vor und postet auf eurer Website Fotos posten und auf euren Kanal. Also, mhm. Oder gibt's
das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Oder dort können sie zu dir kommen und fragen, hey, was soll ich machen? Und dann kannst du innerhalb von einem Nachmittag, Workshop oder auch mir, können wir sie beraten und sagen, hey, das passt zu euch, das passt zu eurer Kundengruppe. Für euch ist es sicher wichtig, dass ihr eben mit einem beschränkten Budget, ihr müsst nicht Plattformen aufbauen, sondern geht doch dir darauf, wo die Leute sind. Ihr könnt alle halbe Jahre uns fragen, was sind Trends. Mhm. Und dann macht ihr das, was ihr für richtig haltet, das, was ihr auch spürt. Und vielfach ist es ja so, dass wenn du selber Content generierst, wo ankommt, dass du das auch spürst. Das ist ja das Gute an der heutigen Zeit. Es ist relativ unmittelbar. Das hat viele Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Oder? Sag ich mal, rein so in Sachen New Work, du musst lernen abschalten, du musst lernen dich trennen vom Device, du musst dich entkoppeln von der digitalen Welt. Aber das Gute daran ist, wenn du willst, Feedback bekommst, kannst du sehr schnell Feedback bekommen. Dort merkst du also relativ schnell, wie reagiert deine Kundengruppe auf die Content. Und da kannst du dann mit einer Beratung, zum Beispiel von dir oder von uns, relativ schnell die finden und das machen, was für dich stimmt und auch mit dem Aufwand, was für dich stimmt, das Maximum rausholen.
Und das ist ganz wichtig, entweder zu mir oder zu Brian geht, sonst niemand.
Genau, das wäre ideal. Das oder schnell... zu uns beiden zusammen.
Genau, das ist natürlich dann, das Non- Plus Ultra, etwas, was ich noch ansprechen muss, ist klar, in den letzten Monaten ist es aufgekommen, ChatGPT. Mhm. Es ist auch so etwas, wo irgendwie eben...
Brauchst du es viel?
Die Kunst... Ich brauche es ab und zu noch, einfach als Inspirationsquelle.
Ja.
Ich habe so angefangen, zum Teil kannst du die ganzen Mails, die du bekommst, reinkopieren und sagen...
Machen wir eine Antwort.
Machen wir eine schlaue Antwort. Irgendwie so, zum Teil Spielerei, zum Teil einfach als Inspirationsquelle, wo 10 Sachen schlecht sind und 11 ist, das könnte ich noch...
Kannst du brauchen. Bei uns genau gleich.
Du das auch so brauchen bei euch?
Ja, genau. Wir versuchen dort immer dran zu bleiben. Und ich bin sehr ein grosser Fan vom Mensch. Ich finde, menschliche Kreativität ersetzen wird immer sehr, sehr schwierig. Aber wo dir AI, KI kann helfen, ist ihre Effizienzsteigerung. Und zwar massiv. Geht jetzt so, wie du ChatGPT nutzt. Oder wenn du zum Beispiel bei einem Brainstorming willst anfangen und du sagst, die Firma braucht einen neuen Slogan und dann tust du in ChatGPT, ich kann schreiben, was die Firma macht, gib mir einen Slogan. Das hast du sicher auch schon gemacht.
Halle, krass.
Mega spannend. Ja. Die gibt dir 10 Slogans, 7 kannst du ködern, über 3 kannst du reden.
Genau,
und dann kannst du das wirklich brauchen als Inspirationsding. Du wirst ja nie 1-2-1 den nehmen. Aber du kannst nachher in einem Brainstorming drin arbeiten und es gibt dir einfach wie so Triggerpunkte, die du kannst nutzen. Aber du wirst, also Stand heute kannst du nicht Content-Produkte noch ohne Mensch herstellen. Aber es gibt so fast alles. Es gibt auch Podcast-AI, wo dir jetzt den Podcast könnt schneiden könnt. Jeder Versprecher kann rausschneiden.
Du, jedes Buch
kannst du rausschneiden.
Wieso ist eigentlich mein Podcast so gut? Dann nütze ich schon. Ja, was? Dass wir hier
Die gehen alle weg. Also, und dort kann ich einfach helfen, unseren Content-Kreationsprozess effizienter zu machen. Aber noch kann ich uns nicht ersetzen, uns Menschen. Aber wenn du jetzt schaust, wie schnell das geht, ist natürlich schon auch krass. Aber der technische Fortschritt, da bin ich eben wieder der Historiker. Wenn du das jetzt anschaust, der technische Fortschritt seit dem 20. Jahrhundert ist ja immens. Als meine Großmutter geboren wurde, war noch niemand auf dem Mond. Es hat kein Düsentriebwerk gegeben. Als sie 20 geworden ist, war das erste Mal auf dem Mond. Und eben, heute reden wir von KI. Mhm. Und du hast ein Device in deinem Hosensack, das das ganze Wissen der Welt kannst abprüfen kann. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann, wo unsere Urgroßeltern geboren sind, ich meine, dann hat es noch die ersten Autos. Also jetzt, wenn du mal überlegst, wie schnell dieser Fortschritt hat angezogen, wenn du so die Zivilisationsgeschichte anschaust, vom Mensch, was passiert ist in den letzten 150 Jahren. Und auch dort ist das Wachstum exponentiell. Dort ist es sicher so, dass das KI in Zukunft eine grosse Challenge wird für uns als Menschen. Nicht nur im Content-Prozess, ganz und gar nicht. Und dort muss man einfach den Weg finden, wo nützt es uns, wo können wir es wirklich gewinnbringend einsetzen, dass es eigentlich das Leben von uns Menschen besser macht, bis zu einem gewissen Grad auch, wie soll ich sagen, dafür sorgt, dass wir mehr Wertschöpfung können generieren können, ohne dass es Menschen nicht mehr braucht. Oder? Und vielleicht das fängt ja jetzt auch schon an. Und das hat sehr zu tun mit dem technologischen Fortschritt und mit der neuen Dienstleistungsgesellschaft, dass wir über New Work reden. Work-Life-Balance. Eben vor 150 Jahren, du hast vorhin über St. Gallen geredet, in der Fabrik in Ostschweiz. Wenn du dem gesagt Work-Life-Balance, der dort am Webstuhl ist gesessen hat, hat er gedacht, spinnst du eigentlich? Ich muss schauen, dass ich meine 8 Kinder ernähren kann, die davon sie alle mitschaffen und vielleicht im Schnitt 2 davon sterben. Und jetzt musst du mal überlegen, wo wir jetzt hierher kommen. Und das finde ich auch immer, wenn man so die Meta-Ebene anschaut. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Oder ich tue mich gerne mit Sachen beschäftigen und dann Geschichten daraus erzählen. Und das finde ich halt auch spannend, wenn man dort so das ein bisschen aus einer anderen Warte anschaut, wo kann uns KI mal herbringen. Aber vor allem, wie gehen wir damit um, dass es uns wirklich etwas bringt. Und da sind wir beide sicher ganz kleine Rädchen. In dieser Geschichte, aber gleichwohl auch als Menschen, die Content produzieren und die vielleicht auf eine Art mit unserem Content Zugang finden zu Menschen, können wir doch auch relevant dort versuchen, den Menschen zu helfen, den richtigen Umgang zu finden mit der neuen Challenge künstliche Intelligenz, die mittlerweile theoretisch dir einen Zeitungsartikel beischreiben kann und viele Leute merken es nicht, ob es jetzt ein Mensch war oder KI. Und das wird uns sicher prägen, wahrscheinlich in unseren beiden Lebzeiten. Und dann, ich habe jetzt schon Sohn, ihn sowieso noch viel mehr. Also das ist
klar, was da alles noch wird gehen. Hast du etwas, wo du sagst, so in der nächsten, auf meinem Lebensweg, Bucketlist, das wollte ich unbedingt noch gemacht haben. Hast du da etwas, Bucketlist? Bevor die künstliche Intelligenz alles übernimmt.
Ich habe mir nie so Bucketlists gesetzt. Ich versuche nicht. Dort denke ich wirklich so wie ein Schüttler, so Spiel für Spiel. So, wenn ich mir jetzt hätte gesagt, oder wenn ich zurückgehe, 2015, wo die Firma umfirmiert wurde zu Newsroom Communication, wo sie jetzt immer noch ist, und ich hätte gesagt, hey, 2022 seid ihr 18 Leute, 18 Leute jeden Monat kannst du einen Lohn zahlen, von den 18 Leuten haben die Hälfte Kinder und wir sind eine tolle Familie, dann hätte ich mir gesagt, geile Sich. Du hast dein Ziel erreicht. Aber ich finde, Ziel haben auch immer etwas, was so wie suggeriert, es ist fertig. Und darum sind das für mich so Wegziel und ich versuche immer, jedes Jahr das Maximum rauszuholen, ohne dass ich verbissen bin. Ich bin nicht verbissen, aber einfach vorwärts. Oder? Und dann lieber zurückschauen, so wie jetzt zum Beispiel kurz, und dann sagen, hey, mal, das war gut, als vorwärts schauen und sagen, du musst ums Verrecken das Ziel erreichen. Sondern vorwärts schauen und sagen, du setzt dir Ziel, die erreichbar sind.
Was ist dein Ziel 23?
Ziel 23 ist, die Firma weiterbringen, konsolidieren nach einem Jahr, wo wir sind in der Pandemie extrem gewachsen, weil der digitale Bedarf hoch war.
Ja.
Fast ungesund gewachsen, muss man auch sagen. Also zum Teil einfach fast zu viele Aufträge gehabt. Abgearbeitet, alle Leute am Limit gewesen. Wir haben das natürlich auch honoriert. Wir sind eine sehr offene Firma, sehr transparente Firma. Da hat es dann auch 14 Monate Löhne gegeben und so. Aber trotzdem, so eine Peak oder so eine Arbeitsbelastung über ein Jahr musst du dann auch verarbeiten können. Das haben wir jetzt letztes Jahr gemacht mit der ersten Konsolidierung und dieses Jahr ist das zweite Jahr für Konsolidierung und nachher ist dann nach 2023 wieder wachsen angesagt. Oder? Dort habe ich schon firmenstrategische Ziele, natürlich. Aber jetzt für mich persönlich ist stetig wachsen an Aufgaben und weiterkommen und eben auch versuchen, am Puls zu bleiben. Das ist sicher sehr wichtig, am Puls zu bleiben. Und vor allem, aber das Wichtigste ist Freude haben an dem, was ich mache. Und ich stehe jeden Tag gerne auf. Und wenn ich mal merke, dass das nicht so ist, dann muss ich über die Bücher. Aber das ist eigentlich mein Hauptziel, jeden Tag gerne aufstehen. Weil arbeiten, ja, für das Schlusszeichen, wenn wir überlegen, wie viel Zeit verbringen wir in unserem Leben mit dem, also 5 Tage in der Woche plus, ist Arbeiten, verbringe ich mit den Leuten hier, die ich wahnsinnig schätze. Und ich will das, die Kultur, die wir haben, die offene Kultur, die unterstützende Kultur von dieser Firma, dass die weiterlebt, dass die kann gedeihen kann, dass die noch wachsen kann. Und dann können wir darum zusammen, immer zusammen unsere Ziele erreichen und zusammen wachsen. Und das ist für mich das Allerwichtigste.
So, Schlussrunde, Brian. Ja. Ich stelle dir ein paar Fragen, du antwortest so schnell und prägnant, habe ich wohl sagen, wie möglich. Ist gut?
Ich versuche es.
Achtung, fertig, los. Was ist Content?
Etwas, was in Menschen etwas auslöst.
Was ist aus deiner Sicht guter Content?
etwas, was in Menschen etwas auslöst, was sie glücklich macht oder zum Nachdenken anregt.
Welches ist der Trend im Bereich Content Marketing im 2023?
Immersiver Content.
Was machen viele Schweizer KMUs aus deiner Sicht falsch, was das Marketing angeht?
Zu grosse Abhängigkeit von Social Media.
Wie Geld keine Rolle würde spielen, welchen Schüttler würdest du gerne zu IB holen?
Messi.
Gut, Messi, das war das Abschlusswort. Brian, herzlichen Dank, dass ich hier sein und über Content reden. Sehr spannend war. Das Schlusswort gehört dir. Wenn du noch irgendetwas willst, der Community, der Content-Talk-Community mitgeben?
Nein, also hört unbedingt den Podcast. Ich finde ihn wirklich fantastisch. Ich finde es mega cool, dass du das machst. Ist auch für mich bereichernd und auch für alle Leute, die hier arbeiten. Also bleibt dran. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel mich nicht spannend gefunden habt, durchaus möglich. Da werden durchaus sehr viele spannende Gäste noch kommen in Zukunft im Jahr, oder?
Genau. Bleibt dran, habt's gut. Ciao zusammen.
Tschüss.